Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und an meiner Seite ist heute der geschätzte Kollege Yannick. Moin Yannick.
Moin auch von meiner Seite.
Ja, wir sprechen heute das erste Mal zu euch in der neuen Saison. Die Regular Season hat begonnen und die Seahawks haben das erste Spiel hinter sich. Die Broncos sind bezwungen und die Seahawks starten mit 1-0 in diese Saison 2024. Ich konnte es vorher nicht erwarten. Ich weiß nicht, Yannick, wie ist es bei dir? Wie war dein Vorfreude-Level und wie sah es dann aus, als das Spiel losging?
Ja, insgesamt hatte ich also richtig, richtig Bock. Also ich glaube, jeder kennt das, der Sommer ist dann hart. Also ich denke mal so nach dem Super Bowl, Free Agency, dann kommt Draft-Phase. Das macht alles Bock, da vermisst man es noch gar nicht so sehr. Aber dann, wenn der Sommer anfängt, dann irgendwann so im Juli, August, dann kriegt man schon langsam richtig Bock. Und dementsprechend war dann auch bei mir gestern die Vorfreude eigentlich relativ hoch. Das Spiel war dann mal wieder so ein klassisches Seahawks-Spiel mit Up and Downs, aber darüber sprechen wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer. Ja.
Absolut. Da werden wir natürlich gleich nochmal tiefer einsteigen. Aber davor gibt's natürlich, wie immer, wie ihr es von uns kennt, ganz kurz und knapp unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unsere Seahawks News.
Hier haben wir zwei Verletzungen zu beklagen aus dem Spiel. Und zwar zum einen Right Tackle George Fant, der dann ja auch leider relativ früh das Spiel verlassen musste, dann auch direkt eigentlich outgeruled wurde. Der hat auf jeden Fall eine Knieverletzung erlitten, aber da gibt es Stand jetzt, wir nehmen jetzt hier am Montagabend auf, gibt es da noch keine neuen Nachrichten zu, wie weit das ihn auf längere Sicht beeinträchtigt, ob er vielleicht sogar mehrere Spiele ausfällt, darüber haben wir noch keinerlei Informationen, also wahrscheinlich wisst ihr, wenn ihr die Folge hört, schon mehr, als wir es jetzt wissen. Und wie man es aus unserem Podcast kennt, wird wahrscheinlich dann auch eine Stunde nach Aufnahme dann die Hiobs-Botschaft auf Twitter die Runde machen, aber wir drücken nochmal die Daumen, dass es nichts Längerwieriges ist, dass vielleicht sogar nächste Woche schon wieder spielen kann, aber das steht noch in den Sternen. Also ich glaube, da jetzt irgendwie eine Prognose zu machen, wäre nicht seriös. Darum, wie gesagt, können wir da einfach nur die Daumen drücken. Etwas besser sieht's aus bei Ken Walker, der auch aus dem Spiel genommen wurde, allerdings erst Ende der zweiten Hälfte. Also der hat glücklicherweise deutlich länger durchgehalten. Der hat eine Verletzung am Bauch, also worum es genau da geht, konnten wir leider jetzt auch nicht rausfinden, aber da gab es schon eine Entwarnung, das ist alles nicht so schlimm, also Walker sollte, stand jetzt auf jeden Fall in der kommenden Woche für die Seahawks gegen die Patriots zur Verfügung stehen. Und ja, das war's auch schon mit den News, wir haben gar nicht so ein großes Segment, ist ja auch am Anfang der Woche, da weiß man meist auch noch nicht so wirklich viel. Wir melden uns natürlich auch in dieser Woche nochmal mit einer Preview auf das Spiel gegen die Patriots. Und da wird es dann sicherlich auch den aktuellen Stand dieser Verletzungsnachrichten geben und gegebenenfalls dann auch noch weitere News. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass wir da jetzt so schnell durchgekommen sind, können wir uns auch direkt in die erste Recap dieser Saison stürzen.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, vielleicht erstmal ganz allgemein. Die Seahawks gewinnen mit 26-20 gegen die Denver Broncos. Das war ein durchwachsenes Spiel, kann man glaube ich sagen. Das erste Spiel unter neuem Head Coach, mit neuer Taktik, mit neuem Scheme. Viele Änderungen in der Offensive und Defensive. Yannick, vielleicht erstmal ganz allgemein. Wie hat dir das Spiel gefallen als erstes Spiel unter McDonald? Aber auch wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem, was du erwartet hast. Also du warst ja in unseren Preview-Folgen gar nicht dabei. Das heißt, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen gar nicht, mit welchen Erwartungen du in die Saison gegangen bist und auch ins erste Spiel. Führ uns da doch gerne mal ein bisschen durch.
Ja, insgesamt, wenn man jetzt auf das Spiel zurückblickt, dann kann man natürlich sehr zufrieden sein, vor allem in der zweiten Halbzeit, wie es dann ausgegangen ist und natürlich auch mit dem Sieg. Meine Erwartungen, es war ein bisschen up and down und genauso passend zum Spiel dann auch. ich hatte erwartet, dass unter McDonald, der letztes Jahr bei den Ravens einen unfassbar guten Job mit der Defense gemacht hat als DC, und das hat sich quasi ins erste Spiel völlig übertragen, in die Secondary, von der Physis her, die Skills in Coverage. Das war super. Die Offense auf der anderen Seite war ja auch Preseason nicht ganz ohne Fragezeichen, vor allem bei unserem Offensive Coordinator, wie gut sich das Scheme aus dem College in die NFL übertragen lässt. Werden wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Man kann sehr viel Positives meiner Meinung nach aus dem Spiel rausziehen, was einen auf jeden Fall gut stimmt. Man kann aber definitiv auch mit dem Finger auf einige Punkte zeigen und sagen, da hat es gerade zu Beginn des Spiels ja gehakt. Und dann werden wir im Laufe dieser Podcast-Folge auch darüber sprechen müssen, waren die Broncos der Maßstab für die restlichen Gegner, die in dieser Saison noch kommen. Aber insgesamt würde ich sagen, kann man mit dem Sieg viele positive Schlüsse gerade für Week 1 rausziehen. Was sagst du?
Ich finde auch, also gerade durch die zweite Halbzeit ist da vieles nochmal in ein etwas besseres Licht gerückt worden, als man es vielleicht in der ersten Halbzeit erwartet hat. Ich meine, wir haben ja in unserer Redaktions-WhatsApp-Gruppe da auch alle ein bisschen entgeistert geguckt und geschrieben, als dann die ersten beiden Plays so richtig in die Hose gingen. Aber das wurde ja zum Ende hin dann glücklicherweise nochmal ein bisschen bereinigt. Ich finde, man kann auch sagen, dass dieses 26-20 so ein bisschen darüber hinweg täuscht, dass die Seahawks eigentlich das Spiel Mitte der zweiten Hälfte doch ziemlich unter Kontrolle hatten. Also am Ende haben sie dann noch so mal so ein bisschen Prevent gespielt, ein bisschen vorsichtiger gespielt, und da kamen dann die Broncos noch auf 6 Punkte ran, aber davor stand es 26-13, und ich finde, die 20 Punkte sind für die Broncos fast schon ein bisschen schmeichelhaft. Das war offensiv auf jeden Fall von Bo Nix und Konsorten doch sehr überschaubar. Ist natürlich auch immer die Frage, was die Defense zulässt, aber ja, da kommen wir, wie gesagt, gleich noch mal ein bisschen detaillierter darauf zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten mit der Offensive rein und müssen da, glaube ich, direkt einfach mal über den Elefanten im Raum sprechen, die Offensive Line. Ich glaube, viele Experten und auch einige bei uns hatten das von vornherein auch schon ein bisschen kritisch gesehen, mit welchem Personal man jetzt in diese Saison geht in der Offensive Line, gerade auch durch die Verletzung von Abraham Lucas, der ja frühestens in Woche 5 zur Verfügung steht, musste man sich auf Right Tackle ein wenig umdisponieren, und auch die Guard-Positionen sind alles andere als gut besetzt. Dass es allerdings so schlimm wird, wie wir das jetzt da in der ersten Halbzeit gesehen haben, da hatten wahrscheinlich die wenigsten mit gerechnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Warst du sehr überrascht oder dachtest du dir, ja gut, mit sehenden Auges in die Katastrophe gelaufen?
Ja gut, Seahawks-Fans sind ja allgemein schon ein bisschen an eine unterdurchschnittliche Offensive Line gewöhnt, würde ich mal sagen. Aber auch mich hat es dann gestern schon überrascht. Also ich sag mal, mit Ausnahme von Charles Cross, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, hatten wir ja fast Probleme auf allen Positionen in der Offensive Line. Sowohl in der Interior als auch auf Right Tackle, wo dann später auf Forsythe reingekommen ist nach der Verletzung von Fant. Gino war quasi in der ersten Halbzeit vor allem konstant unter Pressure. Der hat ja auch im ersten Drive dann direkt den Pick geworfen, weil er da auch schon ein bisschen Pressure in die Fresse bekommen hat. Das muss ich verbessern, ansonsten werden wir große Probleme in dieser Saison bekommen. Ich fand's total interessant, weiß nicht, wie du das siehst, dass Bradford vor Haynes gespielt hat. Hätte ich nicht mitgerechnet. Aber auch bei Bradford kann man jetzt sagen, wenn wir jetzt auf einzelne Personalien gehen, dass das da noch sehr gehakt hat. Warst du überrascht von Bradford vor Haynes?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat sich im Trainingscamp zumindest so ein bisschen angedeutet, dadurch, dass Bradford, soweit ich mich erinnere, mehr First-Team-Raps bekommen hat als Haynes. Aber ich glaube, nach diesem Spiel ist die Competition auf jeden Fall wieder offen. Ich würde Connor Williams auf Center auch nochmal so ein bisschen aus der Kritik rausnehmen. Ich glaube, der hat ein ganz solides erstes Spiel gemacht. Die Verletzung hat man ihm nicht unbedingt angemerkt. Also ich würde die Kritik, glaube ich, so ein bisschen auf die Guard-Position und dann eben den angesprochenen Right Tackle fokussieren. Denn da, wir haben es eben in den News besprochen, hat sich George Fant sehr früh im Spiel verletzt. Und das führte dann eben zum Einsatz von Stone Forsythe, der in seinen Jahren bei den Seahawks nie über eine Backup-Rolle hinauskam. Und immer wenn er spielt, zeigt er dann auch, warum. Man muss aber auch sagen, George Fant hat in den paar Snaps, die er gespielt hat, auch jetzt nicht seine absolute Bestleistung abgeliefert und war da, glaube ich, auch für einen Sack sogar mitverantwortlich. Also selbst mit Fant sah das da alles ziemlich wackelig aus. Ja, wenn wir so ein bisschen in die einzelnen Personalien reingehen wollen, Anthony Bradford, du hattest ihn angesprochen, was war da los nah an der Endzone? Was hat er sich dabei gedacht?
Ja, allgemein war das ja sehr kurios, ne? Ich meine, das war ja der eine Safety, das war der erste Safety von beiden, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja, und dann kriegst du kurz danach auch noch den zweiten Safety reingerückt. Die Offensive Line, wo man auch fairerweise sagen muss, nicht gegen den außergewöhnlichsten Pass Rush der NFL. Ich finde Zach Allen bei den Broncos relativ underrated. Ich bin noch nicht genau in All 22 gegangen. Das kann man bei der Offensive Line immer relativ genau analysieren. Woran hat's da jetzt gescheitert? War es die Positionierung der Arme? War es der Anchor? Wurde er einfach direkt vom Release des Defensive Lineman geschlagen? Als Kollektiv war die O-Line gestern einfach insgesamt nicht so gut.
Ja, also der erste Safety, absolut von Bradford da verschuldet, der
offensichtlich
der den Broncos Defender, ich weiß gar nicht, wer es war, aber wirklich über mindestens anderthalb Sekunden so eindeutig hält. Also die Flagge hätte ich dir auch werfen können, wenn ich da als Schiedsrichter eingesetzt worden wäre. Das ja ganz komisch. Also ich meine, in solchen Situationen denkt man sich immer, okay, jetzt aufpassen, Safety-Gefahr ist da. Aber sowas passiert ja relativ selten, so ein Safety. Dass die Seahawks das dann gleich zweimal in einem Viertel hinbekommen, das gab es tatsächlich so noch nie. Also da hat man direkt mal für ein Novum gesorgt. Und ja, Bradford, insgesamt einfach ein Unsicherheitsfaktor. Und gerade in diesem Play, das hat das Ganze dann nochmal verdeutlicht. Auf der anderen Seite, Laken Tomlinson sah auch nicht viel besser aus. Der hat da auch eine Mitschuld am zweiten Safety, als Walker da in der Endzone zu Fall gebracht wurde, weil er einfach nicht in der Lage war, seinen Mann zu blocken, also wirklich instant an Tomlinson vorbeigekommen. Sah auch sehr, sehr unschön aus. Aber da hält es sich mit Ersatzspielern auch in Grenzen, ne? Also ich glaube, auf Tomlinson muss man jetzt trotzdem erstmal setzen.
Ja, wird man definitiv machen müssen. Bei Tomlinson kann man sogar vielleicht noch ein bisschen kritischer sein. Er ist halt wirklich ein eigentlich erfahrener Veteran. Gut, mit dieser Offensive Line wird man diese Saison arbeiten müssen. Wir können hoffen, dass Abe Lucas bald zurückkommt, weil den wird man auf Right Tackle definitiv brauchen. Aber ansonsten kann man natürlich noch gespannt sein auf Christian Haynes und sich da ein bisschen Hoffnungen machen. Für den Moment muss man sagen, dass die O-Line in Seattle mal wieder leider wie eine der schlechteren in der Liga aussieht.
Absolut. Also deine Vorhersage für Woche 2, Christian Haynes für Bradford rein?
Möglich. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt direkt in Woche 2 passiert, aber ich denke, das wird im Laufe der Saison definitiv passieren.
Ja. Was man der Offensive zugutehalten muss, ist, dass sie auf jeden Fall für Adjustments gesorgt haben in der Halbzeit. Also man hat vermehrt aufs Laufspiel gesetzt, aber auch bei den Passplays hatte Gino gefühlt in der zweiten Hälfte mehr Zeit. Konnte auch durch seine Progressions gehen, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und so ein bisschen haben sie es auf jeden Fall hinbekommen, den Druck ein bisschen von Gino zu nehmen und das ganze Gerüst der Offensive Line zu stabilisieren. Ein Wort noch kurz zu Charles Cross. Der hatte eine sehr starke Partie und wurde dafür von PFF mit der Bestnote, also nicht Bestnote im Sinne von Note 100, aber eben, er war der bestgegradetste Tackle in Woche 1. Das kann man, glaube ich, auch mal positiv hervorheben. Und damit verabschieden wir uns, glaube ich, erstmal von der Offensive Line und wenden uns den etwas positiveren Dingen zu, nämlich dem Quarterback. Wie hast du unseren Franchise Quarterback Geno Smith in der ersten Woche so wahrgenommen?
Relativ konstant zu dem, was er letztes Jahr gespielt hat. Also Gino hatte nach wie vor Probleme gegen Pressure. Das ist aber fairerweise gestern bei der katastrophalen Offensive Line-Leistung jetzt auch nicht der größte Kritikpunkt an Gino selbst. Aber auch bei ihm hat man meiner Meinung nach teilweise gesehen, dass er sich nicht so gut gegen Pressure bewegt. Das war letzte Saison ein bisschen up and down. Es fing sehr schlecht an, dann hat er sich ein bisschen gefangen. Würde dann aber sagen, vor allem in der zweiten Halbzeit mit den Adjustments und vor allem auch, dass das Laufspiel dann endlich wieder ein bisschen besser funktioniert hat und das Run-Game entlastet natürlich auch das Passing, wenn du da nicht ständig in Dritter und Lang bist, sondern auch mal Dritter und Fünf oder so konverten kannst. Das hat Gino geholfen und dann war er auch der Quarterback, der eine Offense führen kann und war dann auch deutlich akkurater. Also ich würde sagen, 171 Yards gestern, 18 von 25. Das war in Ordnung von Gino gestern. Er musste gestern aber auch gar nicht der Quarterback unbedingt sein, der jetzt, wie wir das aus 2022 kannten, mit diesen Big Plays vertikale Routes bedient. Er wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Und ja, ich glaube, wir werden von Gino dieses Jahr relativ das konstant bekommen, was wir auch in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Oder wie siehst du das?
Ja, ich hoffe. Insbesondere hoffe ich natürlich, dass man ein bisschen mehr Gino aus 2022 noch sieht. Gerade was die tiefen Bälle angeht, da ja ist Ryan Grubb ja eigentlich jemand, der das im College schon sehr gut geschemt hat, der da gerne auch mal tief gegangen ist. Und ich habe es gerade nicht ganz genau im Kopf, aber allzu viele Versuche hatte Gino auch nicht, tief zu gehen. Und wenn er es dann mal versucht hat, dann hat Patrick Surtain meist dafür gesorgt, dass da nichts draus wurde. Weil du es angesprochen hattest bezüglich des Drucks, ich hatte auch das Gefühl, in ein, zwei Situationen hat das sich dann auch das Leben nochmal ein bisschen unnötig schwer gemacht. Die Offensive Line sowieso ein bisschen wackelig und Gino hat da vielleicht ein, zwei Mal auch nicht die ganz richtige Entscheidung getroffen, ist da eher nochmal so ein bisschen, hat sich dann ein bisschen in die falsche Richtung in den Druck reinbewegt, statt irgendwie in der Pocket nochmal abzusteppen. Aber ich glaube, gerade wenn man durch die erste Hälfte da eine gewisse Unsicherheit sich da antrainiert hat, ist es auch schwierig, diese ja, Sicherheit dann irgendwie wieder zu gewinnen. Da kann Russell Wilson, glaube ich, auch ein Lied von singen, der damals ja wirklich dann irgendwann ja, Geister gesehen hat und Druck wahrgenommen hat, wo eigentlich gar keiner war, weil das dann irgendwann so gewohnt war, innerhalb von einer Sekunde da die Pocket kollabiert zu bekommen. Aber ja, ich hoffe mal, wenn sich das Ganze ein bisschen stabilisiert, dass Gino dann auch wieder ein besseres Gefühl für den Druck bekommt. Auf jeden Fall hat er einen Rekord gebrochen. Und zwar ist Geno Smith jetzt der älteste Spieler aller Zeiten, der einen 30-plus-Yards-Rushing-Touchdown erlaufen hat. Also Glückwunsch an der Stelle. Ich hatte auf dem zweiten Screen noch das Washington-Spiel offen und war mir gerade nicht ganz sicher. War das jetzt Jaden Daniels oder Geno Smith, der da mit dieser atemberaubenden Geschwindigkeit in die Endzone rennt? Also das war schon ganz beeindruckend. Hättest du gedacht, dass er das noch so im Köcher hat?
Ja, wir sagen ja immer Gino goddamn legs, dass er das so noch über die Distanz drauf hat, hat mich auch gestern ein bisschen überrascht, aber ja, besser für uns, ne?
Vor allem noch die eine Körpertäuschung, ich weiß nicht, wer es war, aber der hat da einen Defender auch nochmal ordentlich ins Leere laufen lassen, also das sah schon gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, es gab ja auch während des Trainingscamps irgendwie so ein Bild, was er gepostet hat, dass er bei irgendeinem, ich weiß nicht, ob es ein 40-Yard-Dash war oder irgendein Laufwettbewerb auf jeden Fall. Da war er tatsächlich auch irgendwie einer der schnellsten. Da hat man damals schon gesagt, so wie kann das denn passieren? Aber scheinbar ja, hat der gute Mann auch mit über 34 Jahren immer noch ordentlich Geschwindigkeit im Petto. Genau. Aber ich würde sagen, so viel zu Gino. War ein solides erstes Spiel. Das, was er dann eben durch die Luft nicht erreicht hat oder was durch die Luft noch ein bisschen zu wünschen übrig ließ, hat er dann am Boden geholt. Von daher können wir da, glaube ich, auch erstmal zufrieden sein. Wenn man sich jetzt die Wide Receiver anguckt, ja, fand ich die Verteilung der Receiving Yards und auch der Targets und Catches dann doch etwas überraschend. Tyler Lockett, kann man, glaube ich, sagen, totgesagte Leben länger. Da haben wir alle schon so ein bisschen den Abgesang gestartet in der Vorbereitung und die Wachablösung angekündigt. JSN wird jetzt auf jeden Fall Lockett überholen, aber das hat sich Lockett mal ganz anders überlegt. Wie war da deine Einschätzung vor dem Spiel? Hättest du erwartet, dass Lockett da doch nochmal hier die so eine dominante Rolle einnehmen würde?
Ja, ich war da dabei, dass es sich vielleicht langsam so ein bisschen vom Output dem Ende nähert oder es halt vielleicht ein bisschen stagniert oder runterfällt. Er hat uns gestern auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Er war wieder Todesklatsch gestern. Also in den entscheidenden Momenten, auch im letzten Drive, wo er da diesen Wahnsinns-Catch hatte, war er vor allem die Waffe über die Mitte des Feldes. Ne? Also du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Surtain hat Metcalf outside gerade schon relativ das Leben schwer gemacht. und Lockett ist dann halt viel über Inside gekommen, hat dann dadurch die Plays kreiert. Ja, hätte ich auch nicht so erwartet, aber besser für uns, dass er es im ersten Spiel jetzt direkt bestätigen könnte. Die anderen Receiver, also tatsächlich Metcalf, genauso viele Yards wie Zach Charbonnet geholt. Das liegt natürlich auch daran, dass Charbonnet am Ende diesen Touchdown hatte. JSN, 2 Receptions, 19 Yards. Gut, hat man sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr vorgestellt. Tight End können wir relativ schnell abfrühstücken. Die haben so gut wie keine Rolle gestern gespielt. Einzig Noah Fant mit 2 Receptions für 11 Yards. Tyler war schon der Receiver gestern, zumindest was eben auf dem, was die Receiver angeht. Ein anderer Playmaker in dieser Offense war natürlich gestern der Mann der Stunde. Wie hast du das gesehen?
Ja, Ken Walker sprichst du wahrscheinlich an. Der ja auch so ein bisschen stotternden Anfang hatte. Also der Motor der Offensive war in der ersten Halbzeit ja insgesamt noch mal so ein bisschen eingerostet. Aber gerade in der zweiten Hälfte hat man wirklich gemerkt, okay, jetzt versuchen sie auch wirklich die Offensive Line ein bisschen zu entlasten. Und das hat mit Walker hervorragend funktioniert. Also der Mann ist meiner Meinung nach schon absolut in Midseason-Form, hat Verteidiger aussteigen lassen, hat aber auch seine Physis gezeigt. Also das war ja in den letzten Saisons immer so ein bisschen kleines Manko, dass wir gesagt haben, ja, ist ein absoluter Playmaker und auch immer für die Big Plays zu haben. Aber er hat so ein bisschen Probleme, gerade bei Inside Runs, sich da physisch auch durchzusetzen. Das hat er hier gezeigt. Also Walker für mich mit einem sehr, sehr guten Spiel hätte ja eigentlich sogar 2 Touchdowns gehabt. Der eine wurde dann ja zurückgenommen, weil Metcalf da so ein bisschen gehalten hat. Wäre für meine 2 oder 3 Fantasy-Teams mit Walker echt ganz nett gewesen. Aber Metcalf dachte sich, nee, ein Touchdown reicht. Aber trotzdem, also Walker mit einem hervorragenden Spiel, Charbonnet auch eben als Receiver eingesetzt und den Touchdown gefangen. Ganz stark. Also zu Metcalf kann man, glaube ich, noch sagen, es war halt das erwartet schwierige Matchup. Surtain ist ein absoluter Lockdown-Corner, der eigentlich die ganze Zeit mit Metcalf mitgewandert ist. Das ist einfach sehr schwierig. Ich hatte auch, ich glaube, ich war in der letzten Folge oder in der Preview-Folge so ein bisschen den Wunsch geäußert, dass Metcalf einfach nochmal diesen nächsten Schritt macht zu einem absoluten Elite-Receiver, der dann eben auch in solchen Matchups ein bisschen dominanter agieren kann und dann eben auch solche starken Corner nicht dominiert unbedingt, weil das ist halt einfach sehr schwierig bei dieser Qualität, aber ja, der da ein bisschen mehr auch Physis entgegenzusetzen hat, weil die hat er ja. Ich meine, guck dir den Kerl an, ne? Das ist eine absolute Maschine. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass Metcalf da noch so ein bisschen, so ein Mühe fehlt, um in diese absolute Elite-Riege der Receiver vorzustoßen und dann eben solche Matchups auch mal für sich zu entscheiden. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Die Titans hattest du angesprochen, genau, also da war auch receiving-technisch wenig los. Dafür stark im Blocking, gerade im Lauf, kann man, glaube ich, zumindest ja, in die Richtung positiv hervorheben. Und da haben wir jetzt eigentlich alle potenziellen Passempfänger in einem abgefrühstückt. Hast du zur Offensive noch was zu sagen oder wollen wir uns die Defensive mal anschauen?
Wir können uns gerne die Defensive angucken, denn ich glaube, da können wir auch sehr viel positiv darüber sprechen erstmal.
Absolut. Also die Defensive war für mich persönlich eine ziemliche Überraschung, so wie das funktioniert hat. Man muss, ich glaube, das nur am Anfang einmal sagen, man muss dazu sagen, die Offensive der Broncos war auch wirklich ja relativ zahnlos. Also ich meine, Bo Nix in seinem ersten NFL-Start, entweder hat man wirklich versucht, ihn sehr zu verstecken, ihm leichte, kurze Anspielstationen zu liefern, oder er selbst war einfach noch zu unsicher. Wenn er dann mal tiefer gegangen ist, waren die Bälle oft sehr ungenau. Also ich glaube, Bo Nix hat da noch einiges zu lernen. Von daher war das jetzt sicherlich noch keine Feuerprobe für diese neue Defensive, aber trotzdem war ich doch sehr entzückt, dass da schon vieles zusammen funktioniert hat und auch früher, als ich es erwartet hätte. Wie würdest du es einschätzen? Also darf man da jetzt schon sehr gehypt sein oder würdest du bezüglich des Gegners ein bisschen auf die Bremse treten?
Ich glaube, wenn wir es einordnen, müssen wir auf jeden Fall sagen, dass wir dennoch die Trenches schon verloren haben. Also zum einen natürlich wegen unserer schrecklichen Offensive Line, aber auch unsere Defensive Line konnte, wenn wir ehrlich sind, nicht so viel Pressure kreieren. Also Bo Nix hatte schon in der Pocket relativ viel Zeit. Das ist natürlich für ihn noch ein bisschen kritischer zu sehen, dass dann sein Output am Ende nicht so gut war. Du hast jetzt schon ein paar Kritikpunkte angesprochen, die vollkommen richtig sind bei Bo Nix. Ich würde halt sagen, erster NFL-Start in Seattle zu spielen, in dem Stadion, ist das auch nicht unbedingt einfach. Trotzdem hat man gemerkt, alles, was über Quick Passing hinausgegangen ist bei Bo Nix, hat dann doch relativ viel die Kritik bestätigt oder die Bedenken, die man bei ihm nach dem College hatte. Also ja, dann würde ich auf jeden Fall bei uns sagen, Defensive Line noch ein bisschen Fragezeichen, war aber auch eine gute Protection in Denver. Das, worüber man sich wirklich freuen kann und worüber man jetzt erstmal optimistisch sein kann, ist natürlich die Secondary. Gerade in Coverage war das wirklich eine richtig, richtig starke Leistung von der gesamten Secondary. Mir ist da vor allem Julian Love besonders positiv aufgefallen, der sowohl gegen den Run als auch in Coverage mehrere gute Plays hatte. Tariq Woolen hatte die Interception natürlich am Ende, wo man aber auch fairerweise wieder einordnen muss, Bo Nix wirft da in Triple Coverage. Also das ist ein Ball, den darf der niemals werfen. Insgesamt wirklich, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es von McDonald's sich so gut direkt transformiert im ersten Spiel. Aber man muss ja sagen, das Problem in Seattle in den letzten 4-5 Jahren war ja overall wirklich die Defense. Und ja, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, da darf man jetzt erstmal positiv sein, immer einordnen, welche Offense war da auf der anderen Seite. Und gut, nächste Woche kommt die New England Offensive, müssen wir auch noch ein bisschen schauen. Aber ich glaube, man kann da erstmal Lob anbringen. Was würdest du sagen?
Ja, loben sollte man auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war da sehr, sehr angetan, dass da so vieles gleich funktioniert hat. Ich würde auch bei der Defensive Line ein bisschen weniger streng rangehen. Ich glaube, auch da kann man Positives rausziehen. Unser Rookie
Baron Murphy war gut. Gegen den Run war gut, aber im Pass Rush würde ich sagen, kann man schon ein bisschen Kritik äußern. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja, also ich hatte während des Spiels auch nicht unbedingt das Gefühl, dass da so viel Druck auf Bo Nix generiert werden kann. Aber wenn man sich die Stats anschaut, haben wir Leonard Williams mit 7 Pressures, Boye Mafe mit 8 Pressures, der ja dann ja auch nochmal für den Sack verantwortlich war, dazu 2 Tackle for Loss. Also es war zumindest Zählbares am Ende dabei. Ja, insgesamt klar, ist da noch Luft nach oben. Baron Murphy wurde auch viel mit Double Teams geblockt. Also ist auch für einen Rookie eine gewisse Anerkennung, würde ich sagen, wenn er direkt so eine Gefahr ausstrahlt, dass er da diese Sonderbehandlung bekommt. Aber klar, ich meine, Uchenna Nwosu steht den Seahawks noch nicht zur Verfügung. Da können wir auch noch mal gespannt sein, wann der wieder dazu kommt. Ist ja nicht auf der Injured Reserve Liste gelandet. Das heißt, man geht davon aus, dass er in den nächsten 3 Spielen wieder dazukommen kann. Auch da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Aber ja, ich denke mal, der wird auch den Pass Rush noch mal neu beleben. So hatten wir jetzt eben mit Derek Hall auf der anderen Seite zusammen mit Boye Mafe. Auch der hat noch mal sich einen Sack in die Statistik geschrieben. Also ja, ne, es war jetzt nicht berauschend und sicherlich wurde man über weite Strecken des Spiels da auch so ein bisschen dominiert, aber dafür, dass es eben so eine sehr junge Line eben auch ist, finde ich, hat man zumindest mit den Pressures und den Sacks da so ein paar zählbare Dinge rausholen können, die Mut machen für künftige Spiele. Sehr spannend fand ich auch die Linebacker. Das war ja nun wirklich ein komplett neues Duo mit Dotson und Baker, die ja so eine lange Ära in Seattle eigentlich jetzt beerben. Vorher ja wirklich immer Bobby Wagner mit einer Ausnahme in seiner LA-Saison. Jordan Brooks, jetzt lange auch für die Seahawks gestartet, ist jetzt auch nicht mehr da. Ja, wie hast du die Wachablösung wahrgenommen? Warst du zufrieden mit der Leistung der Linebacker?
Fand ich auch insgesamt eigentlich relativ positiv. Da muss ich sagen, sowohl was den Run angeht, als auch in Coverage, würde ich da eigentlich in einem Atemzug mit der Secondary nennen. Also hat mir auch für das erste sehr gut gefallen.
Ja. Ja, gegen den Run war es zum Teil, also größtenteils stark, aber hin und wieder sind sie dann doch mal durchgebrochen, die Broncos mit McLaughlin und Javonte Williams, die ja dann teilweise auch echt relativ lange Läufe hatten von 10 Yards plus. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich, gerade wenn man es schafft, in den vorherigen Versuchen dann die Offensive ganz gut unter Kontrolle zu bekommen und dann eben so ein unnötiger langer Lauf das Ganze wieder zunichte macht. Ja, da wird man sich das Ganze sicherlich auch im Nachhinein anschauen und gucken, woran es hier liegen hat, und das dann hoffentlich abstellen. Ja, Cornerbacks, kann man, glaube ich, auch größtenteils Lob aussprechen. Rick Woolen vor allen Dingen hat ein schönes erstes Spiel gemacht, nachdem die letzte Saison ja nicht ganz so berauschend war, auch direkt seine erste Interception geholt. Trey Brown fand ich auch größtenteils gut, sah einmal ein bisschen schlecht aus bei einem langen Ball, bei einem der wenigen langen Bälle von Bo Nix, die dann tatsächlich auch das Ziel gefunden haben gegen Reynolds. Aber ja, insgesamt glaube ich, auch eine ganz solide Leistung. Was mich insgesamt ein bisschen, ja, das ist so Meckern auf hohem Niveau, aber was mich insgesamt ein bisschen gestört hat, dass die Seahawks so wenig aus den doch sehr ungenauen Würfen von Nix gemacht haben. Also da waren bestimmt 4 Turnover-worthy Plays bei. Da kann man sich fast schon ärgern, dass es in Anführungszeichen nur 2 Interceptions geworden sind. Also ich glaube, bei mindestens 2 weiteren Würfen hatten die Seahawks-Verteidiger da beide Hände am Ball und haben es dann leider nicht geschafft, das Play zu Ende zu bringen. Ja, kannst du da den Ärger nachvollziehen oder bin ich jetzt zu picky?
Ja, definitiv. Also die Seahawks hätten leider in der ersten Halbzeit hätten sie überhaupt nicht in Rückstand geraten müssen, weil die Offense, mal abgesehen von den Safeties, die wir den Broncos geschenkt haben, hätten wir selber auch, wie du gerade schon angesprochen hast, auch noch ein paar mehr Picks haben können. Und wir haben es ja auch vorhin schon gesagt, die Broncos Offense war am Ende auch nicht 20 Punkte gut. So ehrlich muss man dann einfach sein, bei all dem Lob für die Defense.
Ja, definitiv. Also ich meine, die Offense hat den Broncos eben auch sowohl Punkte geschenkt im Sinne der Safeties, das waren ja schon mal 4, aber eben auch häufiger mal ein kurzes Feld durch die Fehler, die dann gemacht wurden und die Punts, die dann ja auf die Safeties folgen. Tatsächlich ja auch bei der Interception von Julian Love. Also der hat ihn ja wirklich da schön an der 1 intercepted, aber darauf folgte dann ja direkt der Safety. Also er wird sich dann auch gedacht haben, jo Leute, Dankeschön. So dankt ihr mir hier mein Ballgewinn. Da musste die Defensive direkt wieder aufs Feld. Also das sollte nicht so häufig passieren, sonst gibt es ja wahrscheinlich teaminterne Streitigkeiten. Ja, gut. Ich würde sagen, dann haben wir eigentlich die einzelnen Positionsgruppen einigermaßen detailliert durchgesprochen. Hast du, bevor wir zum Fazit kommen, noch bestimmte Spieler oder Positionsgruppen, die du hervorheben möchtest?
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich über alles gesprochen und ich glaube, das Spiel ist relativ gut rübergekommen, oder? Sollen wir zum Fazit gehen?
Sehr, sehr gern. Special Teams haben wir, glaube ich, nichts zu erwähnen. Jason Myers fehlerfrei, ist ja auch mal ganz schön. Und Michael Dixon sowieso. Fazit. Ich glaube, wir haben ein sehr interessantes Spiel gesehen. Das waren 2 sehr verschiedene Halbzeiten. Mir macht insbesondere Mut, dass die Seahawks in der Lage waren, mit Adjustments das Ganze so ein bisschen rumzudrehen. Das war ja oftmals in der Vergangenheit sehr problematisch, gerade mit einem Offensive Coordinator Shane Waldron, der gerade In-Game-Coaching nicht gerade zu seinen Stärken zählen durfte. ich weiß nicht, ob du es auf Twitter verfolgt hast, aber der hat auch bei den Bears-Fans nicht den allerbesten Eindruck gemacht. Da ist er ja jetzt OC und hat ein bisschen Hate abbekommen mit seinem Play-Calling für Chicago. Aber ja, ich glaube, das ist was, worauf man aufbauen kann. Offensive Line bleibt ein großes Fragezeichen, gerade wenn Fant jetzt tatsächlich verletzt sein sollte, da mache ich mir dann auch echt Sorgen. Vor allen Dingen, wenn es da gegen Teams geht, die dann nochmal ein bisschen besseren Pass-Rush haben. Aber insgesamt würde ich sagen, gerade defensiv, starkes Spiel und offensiv, kleine Kinderkrankheiten noch, die sich dann hoffentlich abstellen lassen. Wie schaut's bei dir aus?
Ich würde dir da eigentlich komplett zustimmen. Also ich glaube, es ist eine realistische Einordnung, wenn wir sagen, dass es positive Ansätze sowohl offensiv als auch defensiv gab. In der Defense wahrlich wahrscheinlich auch mehr als in der Offense. Aber wenn wir die Probleme auch klar benennen und eben auch die Limitierungen des Gegners mit in Betracht ziehen, dann würde ich sagen, man kann positiv auf die Saison blicken, aber es gibt jetzt bereits schon einige Fragezeichen, zumal wir aber auch dazu sagen müssen, es ist Week 1, dass da vielleicht einiges noch ein bisschen sloppy ist, gerade in der Offense, was den Rhythmus angeht, das ist auch ein Stück weit normal, ne? Ich glaube, wenn wir da zu anderen Teams schauen, ne? Ich meine, was man da in Cincinnati gemacht hat am Wochenende, bei einem Team, das eigentlich personell deutlich besser aufgestellt ist als wir, dann ist es auch nicht ungewöhnlich für die erste Woche.
Ja, das war wirklich sehr hässlich, das stimmt. Und nächste Woche spielt Cincinnati dann gegen die Chiefs. Also das wird ein interessanter Start in die neue Saison für Burrow und Co. Dann würde ich sagen, so viel zum Spiel der Seahawks gegen die Broncos. Und zum Abschluss haben wir hier noch ein paar Fanclub-News. They are blowing
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Denn wir hatten am vergangenen Samstag, also einen Tag vor dem ersten Spiel der Seahawks, unsere Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main. Und ja, da haben sich einige German Seahawkers zusammengetroffen, haben das letzte Jahr Revue passieren lassen und ja, dementsprechend auch die verschiedenen Bereiche sich einmal alle vortragen lassen vom Vorstand, der dann auch wiedergewählt wurde. Also zwei weitere Jahre, unter anderem dann eben mit unserem Präsidenten Lukas. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die Übertragung des Ganzen könnt ihr auch real life euch nochmal bei YouTube anschauen und anhören. Falls ihr da Interesse dran habt, das ist auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Und ja, hat viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße an alle, die da waren. Auch einige, die uns erzählt haben, dass sie auch immer unseren Podcast hören. Das freut dann natürlich auch sehr, die Hörer dann auch mal persönlich kennenzulernen. War auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr dann sehr gerne ein wenig weiter im Norden. Oder in Münster, das wäre da auch was, oder? Da könnten wir uns, glaube ich, drauf einigen.
Das würde mir persönlich sehr gelegen kommen. Weiß jetzt nicht, ob das andere so wünschenswert finden, die jetzt aus München kommen oder so. Aber der Standort wechselt ja auch. Also ich glaube, da ist für jeden mal was dabei.
Absolut. Ich finde, Münster ist zentral genug eigentlich. Also das ist, glaube ich, für alle einigermaßen okay. NRW hat sowieso die meisten Mitglieder, haben wir da auch noch mal statistisch vorgetragen bekommen. Von daher sollte das auf jeden Fall in Ordnung gehen.
So nämlich.
Ja, wir sind ja relativ schnell durchgekommen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir gewonnen haben. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass gerade nach Niederlagen unsere Rage-Talks immer etwas länger gehen. Aber in diesem Fall starten die Seahawks mit 1-0 in die neue Saison. Und ja, wie bereits erwähnt, gibt es in dieser Woche noch die Preview auf das Spiel gegen die Patriots. Ja, auch da ja eine Veranstaltung von den Seahawks und den Patriots in München geplant. Also für alle, die Tickets ergattern konnten für die Watchparty, wünschen wir natürlich ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr werdet die Patriots-Fans in der Zahl da deutlich übertreffen und auch in der Lautstärke. Also das erwarten wir eigentlich. Darum gebt euch da Mühe und ganz viel Spaß an der Stelle. Ich würde sagen, so viel von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns hier heute mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.